Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
Das UI24TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer. Die aktuelle Umfrage haben wir gerade mit dem Professor Beutelmeier analysiert. Jetzt werden wir das Ganze auch politisch analysieren. Und zwar wie jeden Donnerstag mit Maria Auch-Kallert.
Schönen guten Abend.
Peter Westenthaler.
Hallo.
Und Josef Czap.
Guten Abend.
Ja, wie immer schauen wir als erstes auf die Hochrechnung der Sonntagsfrage. Schauen wir es uns noch einmal an. Die FPÖ legt in der Sonntagsfrage sogar einen Prozentpunkt zu, kommt auf 28%, durchaus überraschend angesichts des doch medialen Trommelfeuers der letzten Tage. Die SPÖ verliert einen Prozentpunkt, kommt auf 23%, das heißt jetzt wieder 5 Prozentpunkte Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2. Und auch die ÖVP verliert einen Prozentpunkt und fällt damit sogar unter die 20%, nur noch bei 19% auf Platz 3. Grüne 10% plus 1, gleich auf mit den Neos ebenfalls bei 10 und Bierpartei und KPÖ bei 5 und 4%. Die müssen um den Einzug in den Nationalrat zittern. Aber starten wir mit den ersten drei. Frau Auch-Kallert, würde gerne mit Ihnen beginnen. Sie haben es ja letzte Woche, muss man sagen, wenn man so zwischen den Zeilen gelesen hat, schon ein bisschen anklingen lassen, dass diese Angriffe vielleicht nicht unbedingt ideal sind, weil sie der ÖVP genauso schaden könnten. Wenn wir uns die aktuelle Umfrage anschauen, dann trifft das zumindest teilweise zu. Die ÖVP verliert einen Prozentpunkt, während sich die Wähler hinter der FPÖ eher nach Wagenburg-Mentalität sogar scharen dürften oder halt zumindest nicht weggehen.
Ja, das ist richtig und das hat sicher auch seine Auswirkungen, aber ich würde auch nicht unterschätzen die Auswirkung der Berichterstattung dann über die Gemeinderatswahlen in Innsbruck, wo ja auch am Montag und Dienstag, genau das sind die Tage, wo befragt wurde, auch Debakel für die ÖVP. Also es wurde ja sozusagen das auch auf die Gesamtpartei übertragen, weil die ÖVP eben auf den Kandidaten Turski gesetzt hat und dass der ÖVP auch mit angelastet wurde, dass das sicher auch seine Auswirkungen gehabt hat. Das ist höchst unerfreulich, dass es hier sowohl in der Parteienfrage als auch in der Kanzlerfrage ein Minus gibt. Das wird sich möglicherweise und hoffentlich in den nächsten Wochen wieder ändern. Aber im Moment stimmt die Richtung nicht.
Herr Westenthaler, Sie müssen ja eigentlich erleichtert sein, wenn Sie die Umfrage sehen. Bestätigt ein bisschen das, was Sie auch gestern Abend gesagt haben, dass Sie ja der Meinung sind, dass es der FPÖ eigentlich derzeit nicht schadet, sondern eher vielleicht sogar zu einem Jetzt-erst-Recht-Effekt führt?
Unbestätigten Gerüchten zufolge aus gut informierten Kreisen habe ich erfahren, dass heute nach der Publikation dieser Umfrage ein großer Geschenkskorb aus dem Büro des Herrn Kickl in Richtung ÖVP unterwegs ist, wo er sich artig und auch natürlich mit Anstand dafür bedankt, was die ÖVP in den letzten Wochen so alles aufführt. Und das sollte er auch, denn man muss ja schon ansagen, die ÖVP stand gestern vor dem Abgrund und heute ist sie einen guten Schritt weiter, um auch dieses Sinnbild zu nehmen. Jetzt versucht die ÖVP die gefühlte tausendste Woche, eine Anti-Kickl-Kampagne mit Lügen, Unterstellungen, Diffamierungen und was ihnen noch so alles einfällt zu fahren. Und was passiert? Sie geht unter 20% auf verheerende, desaströse 19%. Die Freiheitlichen steigen und sind auf 28%. Man kann heute aus dem Brustton der Überzeugung sagen, die ÖVP hält die Menschen für dumm und die Menschen sind nicht dumm, sondern sie durchschauen dieses Spiel, nämlich dieses Spiel mit Diffamierungen, mit richtiger Hetze, die da stattfindet, ohne irgendein inhaltliches Substrat. Es gibt kein inhaltliches Substrat. Und jetzt kommt noch etwas dazu, das sollte man auch mal sagen. Ich bin ja nach wie vor dumm mit mehreren, aber ich auch mit ein paar doch noch mittleren, vielleicht sogar hohen ÖVP-Funktionären in Kontakt. Also was sich da im Moment abspielt in der ÖVP, was ich da an Worten höre, die kann ich gar nicht zitieren,
bitte.
Gegen dieses Quartett des Grauens, das seit Wochen, es gibt ja nur mehr 4 Personen, die sich der ÖVP vertreten. Das ist der gescheiterte Kanzler, das sehen wir dann noch in der Kanzlerfrage, der da herumgurkt, irgendwo gar nicht mehr wahrnehmbar, weil er halt unglaubwürdig ist und weil er alles verspricht und nicht hält. Dann gibt es den Herrn Karner, der in der Migrationsfrage alles verspricht und nicht hält und vom Herrn Wolf in der ZIP2 so richtig filetiert wurde. Da hat man gemerkt, der kann es einfach nicht. So, und dann gibt es noch das lustige Duo Hanger und Stocker, um dieses Quartett zu vervollständigen. Die sind in der Beliebtheitsskala ungefähr so beliebt wie ein Wasserhydrant. Wobei ich glaube, der Wasserhydrant ist fast gar noch beliebter. Und mir hat einmal ein sehr, sehr bekannter Mann gesagt, wenn du wissen willst, wie einer tickt, dann schau ihm, wenn er spricht, in die Augen und in sein Gesicht. Und ich habe das sehr genau, jetzt habe ich erinnert an diesen Ratschlag und haben wir gestern die Parlamentsdebatte wirklich einmal wieder gegeben. Ist ja schwierig genug, sehr Parlamentsdebatte zu geben. Und auch davor schaue ich mir immer diese Pressekonferenzen an. Aber geht es dir nicht auch so, wenn du dir anschaust, Hanger und Stocker, wie angstzerfressen und hasserfüllt diese Gesichter sind bei den Pressekonferenzen und Reden. Die sind ja beseelt von ihrer Aufgabe, den Herbert Kickl zu diffamieren, zu beschimpfen, mit Lügen zu überschütten, mit Dreck zu werfen. Und man sieht es richtig in den Gesichtern, diese Angstzerfressenheit. Die Motivation, die dahinter steckt, ist die Wahlen. Jeden Tag schreitet diese ÖVP-Führung einen Tag näher an die nächsten Wahlen. Das heißt, ihren Untergang entgegen, wie man sieht. In die Bedeutungslosigkeit. Jeden Tag mehr. Deswegen kriegen die noch mehr Angst, weil sie vom Wähler abgestraft werden. Dann haben sie natürlich den Hass, den blanken Hass, der da rauszischt aus den Gesichtern gegen den Herbert Kickl und die FPÖ. Und am Schluss bleibt über die Verzweiflung, die man noch sieht, in diesen aufgedunsenen, zusammenbeißenden Gesichtern. Und das geht nach hinten los. Es geht im Moment aber sowas von hinten los, weil die Menschen das genauso sehen. Es ist schon wurscht, was die sagen. Allein der Auftritt von denen ist ein Wahnsinn. Und ich sage dir eins, und das ist mein Eingangsstatement, in dieser ÖVP wird sowas von gerochen nach der EU-Wahl. Das zerfällt, die explodiert nach der EU-Wahl. Egal, ob der Kurz kommt oder nicht kommt, das geht dort hoch. Es gibt Streitereien im Club um die Mandate, weil jedes zweite Mandat verloren gehen wird. Auf den Landeslisten wird bereits gerangelt. Die Partei ist in Wahrheit, schafft sich gerade selber ab. Und jetzt das Letzte. Durch diese ganze Kampagne, die da gefahren wird von diesem Gruselkabinett, Nehammer, Stocker, Hanger und Karner, kommt die ÖVP überhaupt nicht mehr dazu, irgendwelche Inhalte zu diskutieren? Habt ihr irgendeinen Inhalt gehört in den letzten Wochen? Die Wirtschaft fährt gerade gegen die Wand, die Inflation ist noch immer zu hoch, die Migration findet statt, die Migrantenkriminalität. Kein Wort von der ÖVP zu diesen Dingen, die die Menschen beschäftigen. Nur mehr Abschütten gegen die FPÖ, nur mehr Kampagne. Ergebnis unter 20%. Gratuliere diesem Quartett. Das führt die ÖVP schnurstracks in die Bedeutungslosigkeit.
Bevor der Herr Czapp am Wort ist, weil da doch jetzt sehr viel ÖVP-Kritik dabei war, klar.
Ich wollte gerade, ich hab's in meiner ersten Wortmeldung nicht gesagt, aber wenn du so ein bisschen auf diese Angstzerfressenheit.
Ja, unglaublich eigentlich, gell?
Ja, ich habe mir auch den Herrn Kickl gestern angeschaut.
War relativ gelassen und
sehr gut drauf. Also
bei den Umfragenwerten.
Lass mich mal ausreden. Ich habe dich auch ausreden lassen. Ich würde allen raten, dass er sich einfach Kickl-Rede gestern im Nationalrat anschauen.
Bitte alle anschauen.
Ja, weil immer wo so die Wiederholung, wissen Sie das nicht. Er war schon sehr aggressiv und sehr nervös. Und wenn man dann auch noch bedenkt, ich würde auch allen raten, sich die Rede von Manschetti anzuschauen, von den Neos, war nicht uninteressant, wo er berichtet hat über den Herbert Kickl im U-Ausschuss. Also so ganz geht diese Sache am Herbert Kickl nicht vorüber. Und was mich auch ein bisschen verwundert ist, er macht ein eigenes Video, um das, was in dem Buch von Klenk oder wer immer es noch geschrieben hat.
Klenk hat es nicht geschrieben.
Bauer und Teicher.
Ja, was in diesem Buch nicht stimmt und erklärt in 6,5 Minuten, widerlegt er sozusagen die Fehler bei den Vornamen der Großeltern. Aber was sonst noch da alles drinnen steht, widerlegt er nicht. Und dann frage ich mich, warum tut er das nicht? Warum ist das nicht? Und ja, wenn was immer dann sonst noch herumgeistert in der letzten Zeit mit Kickback-Zahlungen, mit Eigentum an Firmen.
Sie führt
an Firmen
hier fort.
Nein, ich führe sie nicht fort.
Die ÖVP ist nächstes Mal bei 18.
Ich habe es nicht gesagt. Nur wenn du immer erklärst, dass die Abgeordneten, lass mich jetzt ausreden, die Abgeordneten schauen aus wie Wasserhydranten und Angstzerfressenheit.
Sie sind so sympathisch wie Wasserhydranten. Ausschauen tut nur einer so, der Herr Stocker mit seinen Stirnacken. Aber sonst, jetzt muss ich was richtigstellen, weil es einfach
Darf ich jetzt fertig
bitte reden? Lass mal kurz die Frau Kallert aus.
Jetzt wäre ich mal wütend. Du unterbrichst immer.
Jeder darf das Wort kommen.
Weil er wird nämlich immer...
Aber Sie dürfen dann darauf antworten.
Ich habe gerade wiederholt. Ich habe gerade...
Wie die ÖVP.
Sie können jetzt
dann behauptet immer, ich lüge.
Ich werde das jetzt gleich aufdecken.
Sie können danach dann dazu Stellungnehmen.
Ich wiederhole.
Zwei Lügen, Ansatz.
Aber er wird es ja nicht sehr schnell.
Also Sie dürfen zu Ende reden, dann darf der Herr Westlander
das verantworten. Ich werde das jetzt gleich erklären, warum du lügst.
Ich habe nur wiederholt, was er gesagt hat.
Sehr nervös, die Frau.
Oh nein, ich bin überhaupt nicht nervös, lieber
Peter. Bei den Umfragen war er das auch.
Ich bin überhaupt nicht nervös.
Also jetzt bitte, Frau Kallert, führen Sie aus.
Der Herr Kickl mag stimmen oder nicht. Ich habe festgestellt, dass in seinem Video nur zu den Namen seiner Großeltern Bezug genommen wird, aber nicht zu anderen schweren Vorwürfen, die in diesem Buch erhoben werden. Ob sie stimmen oder nicht, kann ich nicht feststellen. Ich habe das Buch nicht geschrieben. Wenn etwas Strafbares drinnen ist, wird es vielleicht Erhebungen dazu geben, egal in welche Richtung. Aber ich dürfte ihn nicht ganz unberührt lassen. Und wenn man die Rede gestern im Parlament angehört hat, auch das hat ihn nicht unberührt lassen. Und leider war ich nicht im Untersuchungsausschuss, sonst hätte ich es vielleicht selbst beurteilen können. Aber die Rede vom Schetti auch auf YouTube, also auf Social Media nachzuschauen, ist durchaus interessant anzuschauen. Also das sollten viele Menschen tun. Und was immer mit möglichen nicht deklarierten Eigentumsverhältnissen in Firmen stimmen mag oder nicht. Wenn es stimmen mag, wird es eng werden. Wenn es nicht stimmt, wünsche ich ihm, dass er wieder in den Umfragen vielleicht zulegt. Ich glaube es nicht.
Das ist jetzt die falsche Geschichte, die Sie ansprechen.
Ich wiederhole es nicht.
Sie verwechselt da. Sie ist ein bisschen verwirrt heute.
Nein,
aber
bin
das
ich verwirrt,
machen.
Mein Lieber.
So, drei Lügen in Ihren Ausführungen. Lüge 1, das Buch, um das es geht, ist nicht vom Herrn Klenk, vom Falter, sondern von zwei Profiljournalisten.
Der Herr Klenk hat es geschrieben.
Nein, hat er es nicht.
Der Herr Klenk hat darüber berichtet.
Aber das Buch ist von zwei Profilschauern. Ja, musst du aber so formulieren, dass auch alle so verstehen.
Das ist von zwei Profilschauern.
Punkt 2, es ging nicht, da bist du auch falsch informiert, in dem Video von Herbert Kickl, das Sie bitte alle anschauen sollen auf YouTube, bloß um Vornamen seiner Großeltern, sondern die beiden Journalisten haben einfach falsche Personen genommen. Die Personen waren die falschen. Sie haben Menschen als Großeltern von Kickl hingestellt, die sie nicht sind. Sie haben damit falsch informiert. Sie mussten sich heute entschuldigen und mussten das zurücknehmen. So viel zu einem Buch, wo Journalisten, Investigativjournalisten, nicht einmal zusammenbringen, die richtigen Leute auszuforschen. Und zu dem Buch, das ist seit 3 Wochen am Markt, da ist nicht ein einziger strafrechtlich relevanter Vorwurf drinnen. Es hat bis jetzt überhaupt niemanden bewegt. Das Buch wieder kam mehr bewegt. Weil das ist spätestens nach diesem Fehlinformationen eingestampft, weil das interessiert keinen mehr. Und das Dritte, ja, das waren die 3 Punkte. Es gibt keinen strafrechtlichen Vorwurf, es ist nicht von Herrn Klenk und es geht nicht um Vornamen, es geht um die falschen Menschen. Alles muss man noch richtig stellen, bevor du da Unwahrheiten verbreitest. Und ganz zum Schluss, wer in der ganzen Spionageaffäre jetzt gerade an einem Deckel kriegt, ist die ÖVP. Warum? Weil sie seit 24 Jahren dafür verantwortlich ist mit 8 Innenminister. Und ich garantiere dir, wenn es strafrechtliche Ermittlungen gibt, dann gibt es das gegen die ÖVP-Innenminister. Und deswegen ist diese ganze ÖVP-Mischbosche so nervös. Deswegen, weil sie gerade ihr vorgeführt wird und weil das wie ein Bumerang auf sie zurückfällt. Und weil kein Mensch diesen Figuren, die da auftreten in der ÖVP, noch Glauben schenkt. Die haben abgewirtschaftet. Die versuchen, ein Fehlverhalten ihrer Innenminister den Kickl in die Schuhe zu schieben. Und das gelingt nicht, wie man den Umfragen sieht. Und ich habe den Herrn Kickl, würde allen empfehlen, Kickl-Reden sollte man sich immer ausschauen, sind immer gut. Der war extrem entspannt gestern, der hat den Spiegel vorgehalten, der ÖVP. In den ÖVP-Reihen der stiernackige Herr Stocker, der über 300.000 Euro aus öffentlichen Geldern kassiert. Ne? Das ist also ein Abkassierer, ein Multifunktionär. Und der Herr Hanger sind völlig ausgeflippt. Macht so weiter, Maria, beratet die ÖVP und sage ihnen, bitte macht so weiter, lasst diese Typen alle auftreten, vor den Vorhang. Nächste Woche 17% ÖVP. Und der Herr Kurz startet schon mit seiner Bewegung und wird diese ÖVP auf einstellig runterbringen.
Darüber sprechen wir gleich. Also unterschiedliche anscheinend Ansichten zur Kickl-Rede, kann sich ja jeder anschauen und dann selber ein Urteil fällen, Herr Schaub. Sie sind jetzt auch einmal am Wort, zum ersten Mal in der Runde. Springen wir zurück zur Umfrage. Überrascht Sie dieses Ergebnis, dass die FPÖ jetzt sogar ein leichtes Plus hat, aber zumindest nicht verliert, dass die ÖVP unter 20% rutscht? Oder haben Sie irgendwie schon damit gerechnet?
Ich nehme an, das überrascht einmal die ÖVP und alle diejenigen, die also an der Verstärkung dieser politischen Strategie oder Kampagne mitwirken, mit dem Ziel, die FPÖ massiv runterzudrücken und den Kickl massiv runterzudrücken. So, das ist so. Ist auch nicht illegitim. Du kannst in der politischen Auseinandersetzung durchaus sagen, der ist mir zu populär und ich will das nicht. Entscheiden tut es aber im Endeffekt der Wähler und die Wählerin und sonst niemand. Ja. So, was mich ein bisschen sehr beschäftigt ist, normalerweise nach solchen Tagen in den Medien, die Auftritte, alles mögliche, die Interviews, die Parlamentsdebatte, müsste die FPÖ einbrechen. Sie müsste einbrechen. Das ist, wenn sie mit normalen Dingen zugeht. Nein, von der Strategie her. Ich habe nicht gesagt, dass da jetzt da bleibt ganz cool. Ich will nur sagen.
Nein, wenn nichts dahinter ist, kann man nicht einbrechen.
Nein, das ist eben, in der politischen Auseinandersetzung kann man auch Strategien verfolgen, die auf den Ruf gehen, aufs Image gehen, auf die Beliebtheit gehen, ohne das, was dahinter ist. Du weißt das ganz genau. Das
wenn man die auch. Wähler für dumm verkauft. Nein, wie auch immer.
Aber das kann eine Strategie sein. Diese Strategie ist falsch. Wenn die ÖVP halbwegs bei Sinnen ist, hört sie sofort auf mit der Strategie. Die Stocker-Rede war die letzte Rede. Ja? Also die war ja um nichts. Ja, muss ich sagen, mir hat wieder mal latern, dass ich nicht mehr im Parlament sitze. Ja? Ja, da hätte ich alle niedergesetzt, weil das ist einfach unmöglich. Hat der Volksverräter gesagt?
Ja.
Volksverräter ist ein Begriff der Rechtsextremisten nach dem Ersten Weltkrieg gegen die Sozialdemokraten, die den Frieden in Versailles und überall unterzeichnet haben. Das war der Begriff Volksverräter damals. Und ehrlich gesagt, das finde ich, was auch immer man dem Kickl mag oder nicht mag. Ja, und es gibt viele Punkte, ich kenne ihn persönlich, er hat Handschlagqualität, wir haben Abstimmungen gemeinsam durch, jetzt wieder, ja, sind wieder gemeinsam abgestimmt worden, auch SPÖ, FPÖ. Aber es gibt eine gewisse Wortwahl, die ist einfach, die sollte man nicht verwenden.
Bin ich bei
dir. Ja, also, ich habe einmal vor kurzem zu jemandem gesagt, dass er undicht ist. Ja, also die Installateursprache ist auch Blödsinn. Ja, tut mir leid, nehme ich zurück, ist ein Unsinn. Ja, also ich finde, das gibt es. Ich bin für faire Auseinandersetzung, weil dann hört der Wähler und die Wählerin zu. Du willst ja haben, dass der dort vor dem Fernseher sitzt, wenn du die Debatte siehst oder wenn er Österreich liest oder was auch immer er gerade macht, dass er offenen Herzens ist und dass er sagt, ich glaube, das hat aber jetzt was. Ja, und dann ist das eine wirklich wirksame Angelegenheit und so finde ich, ist das absolut inakzeptabel und bringt gar nichts, ist kontraproduktiv und du siehst das an den Umfragen, dass es kontraproduktiv ist und daher würde ich sagen, die ÖVP soll mit dem aufhören.
Wo man es, glaube ich, wirklich sieht, ist bei den Rohdaten, schauen wir ganz kurz, weil da sieht man nämlich, dass in den Rohdaten, und sagen Sie mal dazu, Rohdaten sind nicht hochgerechnet, also ungestützt, aber sie bilden die letzte Woche ab, die Hochrechnung bildet die vergangenen 14 Tage ab und da verlieren alle drei Parteien, die FPÖ minus 1, die SPÖ minus 1, die ÖVP sogar minus 2 Prozentpunkte, ist überhaupt nur noch bei 12% und plus 3% bei jenen, die sagen, keiner dieser Parteien würden sie wählen. Das heißt, ein Viertel mittlerweile der Wähler wendet sich anscheinend von allen Parteien ab.
Darf ich jetzt Ihnen recht geben?
Bitte.
Ja, Sie haben völlig recht. Das ist, diese 3% sind diejenigen, die sagen, ich will diese Auseinandersetzung nicht. Ich will diese Art der Auseinandersetzung nicht. Ich will diese Sprache nicht. Das ist einfach respektlos, unwürdig, bringt nichts. So, das ist eine Kritik aber an alle. Ja, also das muss ich auch sagen. An alle, die sich da zugemeldet haben. Und jetzt die Frage, wer zeigt Wirkung und wer nicht? Also ich meine, das ist ja keine Sportveranstaltung. Ja. Beim Boxen kann man sagen, in der 7. Runde, der schaut aber nicht mehr gut aus. Ja. In der 9. Runde sagt er, ich würde mich lieber schon hinlegen, aber ich muss noch eine Runde machen. Also das ist ja alles, das hat keinen Sinn. Ja. Weil da geht es einfach, die Leute wollen wissen, wo sind die Antworten auf die Zukunftsfragen, auf die Ängste, auf die Lebenssituation. Ja. Ich zum x-ten Mal sage, die Teuerung, die Miete, der Gaspreis, was der Teufel was alles, das spielt eine tausendmal größere Rolle. Ich triff da an Leute, so bei mir wird es knapp, die Miete geht schon wieder auf. Ja, das sind die entscheidenden Fragen. Ich habe keinen getroffen, der gesagt hat, das ist ein geiles Match. Na, wieso? Zack, die sollen überhaupt in ein Zimmer gesperrt werden. Und dann machen wir heimliche Kamera und machen wir Aufnahme, wer lebend rauskommt. Das ist doch sinnlos. Ja. Also ich bin da eigentlich der Meinung, dass man vor allem die 24% sehr ernst nehmen muss, die da sich etwas zurückgezogen haben, wo 3% dazugekommen sind. Und bei den Grünen plus 1, die witzige Sigi Maurer, die da sagt, er ist kein Volkskanzler, sondern ein Volksschüler. Ja, das ist ja unendlich witzig. Das hat ja gerade 1% gebracht. Also ja.
Die österreichische Volkspartei.
Das kann ja nichts gebracht haben, das war erst gestern und die Umfrage war vorgestern.
Die österreichische Volkspartei war mal eine staatstragende Partei, ja, mit großen Politikern im Land. Muss man wirklich sagen, muss man fairerweise dazu sagen.
Ratsiegel.
Ja. Ich stehe ja zu, bis in die Gegenwart hinein, bis alles so vor Nehammer war. Ja. Die war mal eine staatstragende Partei. Jetzt ist sie bei der ungestützten Rohdatenfrage, kann man vielleicht nochmal einblenden, bei 12 in Worten, 12%. Nicht einmal die Hälfte der FPÖ. Das heißt, du findest nicht einmal einen Zweiten, nicht einmal die Hälfte, der zwischen FPÖ und ÖVP ist, sondern die sind alle bei der FPÖ. Warum? Weil diese ÖVP keine staatstragende Partei ist. Und ich danke dir für, musst du jetzt wirklich einmal Dankeschön sagen, für diese Zitate. Ich habe von einer ÖVP in der Vergangenheit gegen eine, egal gegen welche Partei, es hat auch viel Match gegeben, es hat gegeben Heider Schüssel immer, also, aber es hat nie diese Wortwahl gegeben, Volksverräter von der ÖVP gegen eine andere Partei. Rechtsextremistische Partei als Ganzes, auch von der ÖVP gegen die FPÖ. Antidemokrat, und das sind nur drei Beispiele. Da spielt die ÖVP mit Ressentiments, die sie selbst ins Extremistische in Wahrheit, nämlich in das Verbal-Extremistische stellt. Und das wollen die Menschen nicht. Weil wenn man so eine Behauptung aufstellt, dann muss man das erklären können. Und wenn man eine andere Partei pauschal als rechtsextrem hinstellt, dann muss man erklären können, was rechtsextrem ist. Das heißt, antiparlamentarisch, gewalttätig, antidemokratisch. Und all diese Punkte gelten nicht für die österreichischen Parteien im Parlament, für keine, um das auch mal gleich dazu zu sagen. Aber diese Gesichter, diese Viere, die sie da ausstellen, die jetzt seit Wochen nur hasserfüllt sozusagen sich gegenüber der Freiheitlichen Partei auskotzen, um es einmal einen Punkt zu bringen, die zieht diese ÖVP runter. Und deswegen -2, alle anderen -1, ÖVP -2. Und ich frage mir, das ist die zentrale Frage, wie lange lasst sich eine ÖVP von diesen vier hasserfüllten Menschen, wie lange lasst sie den auf der Nase herumtanzen? Wann zieht die Reißleine? Warten die wirklich auf die EU-Wahl bis die erste Wahl? Aber so richtig, jetzt haben sie gehabt, Salzburg, Innsbruck, überall marginalisierte ÖVP. Nicht verloren, sondern rückgereiht auf Platz 5, irgendwo Richtung einstellig unterwegs. Das ist die ÖVP. Und warten Sie jetzt die EU-Wahl ab, bis das dort auch passiert und ziehen erst dann die Reißleine? Gibt es in der ÖVP noch irgendeinen, der nachdenkt? Weil reden tut da keiner mehr. Kein Landeshauptmann mehr, du hörst keine Politiker mehr, reden tun nur mehr vier Stück. Und ein bisschen der Lobatka, weil er Wahlkampf hat. Aber reden tun nur mehr dieses
Gruselkabinett.
Der ist eigentlich
da dazu.
Der wird das verlieren. Und ich frage, wann zieht diese ÖVP endlich die Reißleine mit diesem Gruselkabinett, dieses Gruselquartetts? Das ist wirklich die Frage.
Wollen Sie was dazu sagen noch?
Schwer was dagegen zu halten bei diesen Umfragewerten.
Also ich bin nur ein wenig auch insofern nicht überrascht, aber verwundert, was man alles am Sonntag bei den Ergebnissen der Gemeinderatswahl in Innsbruck vorausgesagt hat und wie die Umfrage nicht gestimmt hat. Wenn ich daran denke, dass man vorausgesagt hat, der Bürgermeister Willi wird völlig verschwinden, wird nicht einmal in die Stichwahl kommen und der Herausforderer ist der FPÖ-Kandidat. Tatsache war, Bürgermeister Willi ist als erster durchs Ziel gekommen. Die einzigen, die Verluste erlitten, ich meine, die ÖVP hat mit ihrem Kandidaten, also mit dieser Spaltung, absolut nicht realisiert. Anzengruber hat offensichtlich aufs falsche Pferd gesetzt und Anzengruber war vorne, hat niemand gerechnet, niemand erwartet und die Freiheitlichen sind nicht in die Stichwahl gekommen und waren auch die einzige Partei, die nicht zugelegt, sondern eher ein bisschen, also nicht die einzigen, die nicht zugelegt haben, sondern ein bisschen abgelegt
haben. Sie meinen, Sie glauben den
Umfragen? Also ich glaube den Umfragen nur bedingt.
Dafür bitte nur zur Ehrenrichtung der Lazarsfeld-Gesellschaft und des Professor Beutelmeiers hier festhalten, weil das ist jetzt anders rüberkommen. Die Lazarsfeld-Gesellschaft, Professor Beutelmeier, hat keine Umfrage für Innsbruck gemacht.
Nein.
Welche wichtigen Umfragen dort gemacht worden sind, ich weiß es nicht von wem, aber nicht der Herr Professor Beutelmeier. Das will nur sagen, das war die nächste Unwahrheit, die da verbreitet.
Danke.
Für die Verteidigung
des Lazarsfeld.
Aber warum sagt sie nicht, dass die SPÖ dazukommt in Innsbruck?
Ja, eben mit einer nicht unsympathischen Kandidatin.
Genau so.
Finde ich das. Da habe ich da sogar gratuliert.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir zurück zur Umfrage. Dann schauen wir auf die Kanzlerfrage. Auch da gibt es ein paar spannende Ergebnisse. Ganz kurze Pause, dann geht es hier gleich weiter.
Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner, live. Das UI24TV-Wahlbarometer.
Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück mit Josef Czapp, Maria Ochkalert, Peter Westenthaler. Wie immer im zweiten Teil schauen wir auf die Kanzlerfrage und da starten wir auch diesmal wieder mit der Hochrechnung der Kanzlerfrage. Herbert Kickl hier gleicher Wert wie in der Vorwoche 30%. Karl Nehammer verliert einen Prozentpunkt bei der Hochrechnung 21%, jetzt 9 Prozentpunkte schon hinter Herbert Kickl. Andreas Babler plus 1, aber mit 18% abgeschlagen am dritten Platz. Beate Meidl-Reisinger 9, Werner Kogler 6 und Dominik Platzny 9%. Und ich würde sagen, schauen wir auch auf die Rohdaten, damit man das gleich gemeinsam diskutieren kann, weil die aktuellen Zahlen von dieser Woche sind, da kann der Herbert Kickl sogar einen Prozentpunkt zulegen bei den Rohdaten, kommt jetzt auf 20% plus 1. Karl Nehammer verliert 2 Prozentpunkte, 13% minus 2. Andreas Babler bei 12%, die 2 muss man sagen mittlerweile eigentlich gleich auf. Beate Meidl-Reisinger 6%, Werner Kogler 4%, Dominik Platzny 5% und 40%, die sich für keinen dieser Kandidaten entscheiden würden. Herr Czapp, die Runde starte ich mit Ihnen, weil Sie, glaube ich, die geringste Redezeit im ersten Teil hatten. Über Andreas Babler haben wir eh schon viel geredet, der kommt da irgendwie nicht vom Fleck. Jetzt können Sie sagen, der Wermutstropfen ist, der Karl Nehammer ist fast schon gleich schlecht mittlerweile, oder?
Na, solche Wermutgetränke lehne ich ab, die möchte ich gar nicht haben. Ich habe schon einmal gesagt, der Babler muss den Beweis antreten am Wahltag. Ja? Und nicht einen Tag vorher, ich kann mich erinnern an die Ära des Alfred Kusenbauer, wie er noch politisch tätig war und Kanzlerkandidat war, denn bei dem hat sich dann in den letzten 3, 4, 5, 6 Tagen plötzlich gewendet und der hat zugelegt und dann war er am Ende des Tages Bundeskanzler. Ja, ist er noch Verhandlungen natürlich. So, also das kannst du nicht voraussagen. Das, was mich nach wie vor beschäftigt, ist, dass diejenigen, die keinen von der Liste wollen, mittlerweile um 2% schon wieder mehr geworden sind und 40%. Und das ist eine ziemlich heterogene Gruppe, sehr differenziert, da muss man sich genau überlegen, wenn sie überhaupt wählen würden, wen würden sie dann wirklich wählen, kann man von dort was gewinnen und. 40% ist, wenn ich zusammen addiere, die ersten drei, ist das fast so viel, wie die ersten drei haben. Ja? Und das muss ich mal zur Kenntnis nehmen. Ich sage das aber jetzt nicht negativ, sondern ich sage das als Aufforderung. Das soll ehrgeizig machen, ja? Vor allem in meinem unmittelbaren Nahebereich politisch. Und die sind auch dahinter. Und die versuchen auch mit einer Themensetzung, die oft eine andere ist als die Themensetzung in den Medien oder der anderen Parteien, sondern die versuchen, ein eigenes Profil zu entwickeln, vor allem mit Schwerpunkt soziale Gerechtigkeit, Demokratie und so weiter und so weiter, sogar jetzt in der Migrationsfrage. Also das, finde ich, ist eine Strategie, die wird sich zu beweisen haben, dann am Wahltag selbst und keine Sekunde vorher. Und dann wird man das sehen. Und die Europawahl ist da losgekoppelt. Da werden wir dann eigene Umfragen mal haben, wo wir das wieder diskutieren können. Aber ansonsten muss ich sagen, geht das spurlos an dem Kickl vorbei. Die Kampagne der ÖVP, das ist das, was ich kritisiere. Wenn ich eine Kampagne mache gegenüber einem Mitkonkurrenten und der wird nicht schwächer, sondern stärker, dann muss ich mir die Frage stellen, ob das eine gescheite Kampagne ist.
Das ist seit Wochen.
Ja, die Frage ist berechtigt. Ich war ja gern dabei, wenn diese Strategiegruppe der Vierer, der Quadriger des Grauens, ja, wenn die da zusammenkommen, die ich gern als Fünfter dort sitzen und sagen, ja, Leute, wer ist denn eigentlich der, die werden die Idee zu der Kampagne gehabt, wenn jemand da beim Fenster herzeigen, damit die ÖVP-Mitkämpfer, die da jetzt da sich noch zeigen, applaudieren können. Also ich bin fassungslos. Ja. Und dann lernen wir gewinnt auch nichts.
Nein, dann leitet man die Frage gleich weiter an die Frau Ochkalert, oder?
Ja, absolut unerfreulich.
Ihr habt recht, oder?
Aber ja, man muss auf die 40% hoffen. Aber ich verstehe natürlich, dass man in dieser momentanen Situation und doch noch einige Monate weg von der Wahl als Wählerin, als Wähler sagen, ich denke da gar nicht darüber nach im Moment, weil es steht auch im Moment nicht an, dass ich außerdem davon abgesehen, dass eine Kanzlerwahl nie ansteht, es ist ja immer unsere Diskussion, dass viele da nicht nicht bereit sind, irgendetwas zu sagen, weil es ja ohnehin nicht realistisch ist, weil ja nur die Parteien gewählt werden. Aber wir wissen alle, dass die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen der Parteien, wir haben nur eine unter den derzeitigen Parteien, die im Parlament sind, nicht, also das schon einen gewissen Ausschlag geben bei der Wahl auch. Wenn nicht einen Hauptausschlag geben, ja. Weil also Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten praktisch das Zugpferd für jede Partei sein sollten. Darum ist es auch wichtig, dass die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten bessere Werte haben als die Parteien. Das ist bei der ÖVP lange Zeit der Fall gewesen, jetzt nicht mehr, jetzt ist man praktisch gleich auf. Es war in den Rohdaten bei den anderen Parteien nicht immer so.
Gut, ich erlöse Sie. Am nächsten Tag.
Ein Satz zum Josef, ohne Bewertung, nur eine Feststellung, in Zeiten wie diesen, den amtierenden SPÖ-Vorsitzenden Babler mit dem Gusenbauer zu vergleichen, ist mutig. Mehr sage ich nicht dazu.
Und der war Kanzler.
Ist mutig. Und jetzt zu Maria Rauch-Kallert. Habe ich das richtig verstanden, hast du gesagt? Ich weiß nicht, heute ist es ein bisschen schwierig mit Definitionen. Es steht keine Wahl an, stimmt das? Hast du das jetzt gerade gesagt?
Nein, es steht nur die Nationalratswahl noch nicht an.
Ach so, dass ich jetzt sage, ist nur in 5 Monaten.
Ich sag's ja, mal. 5 Monate,
das ist gar
natürlich.
Nichts.
Ich habe jetzt auf die 40%
in
Bezug 7, genommen.
Nur damit du es weißt, vielleicht im Kalender einschreibst. In 7 Wochen ist EU-Wahl, in 5 Monaten Nationalratswahl. Ja. Also stehen 2 existenziell wichtige Wahlen für Österreich an.
Aber keiner dieser Kandidaten steht bei der EU-Wahl.
Und noch ein kleines Umfragenseminar. Der Herr Professor Beutelmeier könnte das sicher noch besser erklären. Ich hab das auch ein bisschen studiert, deswegen kann ich nur erklären, ich muss eure Hoffnung leider zerstören. Weil ihr hofft jedes Mal, Josef, sagst du und die Maria, logisch, bei diesen Daten würde ich das approbieren zu sagen, da sind diese 40%, ja, da ist jetzt das große Potenzial drin für ÖVP und der SPÖ. Freunde, zur Erklärung, diese 40% der Undeklarierten sind bei der Hochrechnung hochgerechnet, deswegen heißt es Hochrechnung. Da gibt es keine mehr Undeklarierten. Die sind in der Hochrechnung bereits hochgerechnet.
Das heißt aber gegen dich selber, weil
das heißt,
die gehen nicht zu den Blauen.
Na was denn? Na sicher gehen sie zu den Blauen. Von 20 auf 30%. Das heißt, der überwiegende Großteil dieser 40% ist natürlich bei den Blauen, beim Herbert Kickl. Sonst hätte er ja nicht 30% in der Hochrechnung. Kleines Seminar für Anfänger, wie man das hochrechnet. Und der Herr Beutelmeier wird dir das genauso erklären. Du kannst weiter deine Hoffnung auf diesen letzten Balken bei den Rohdaten haben. Bei der Hochrechnung ist er bereits hochgerechnet. Und zwar mit allen Komponenten, die es gibt. Rückerinnerung, letztes Wahlergebnis etc. pp. Und da liegt der Herbert Kickl bei sage und schreibe 30%.
Aber das muss ja nicht stimmen.
Und der amtierende Kanzler, das stimmt. Weil das Empirie ist, das lernt man auf der Uni.
Ja, aber hör auf. Ja. Welchen Kurs hast du
denn? Ich habe 2 Jahre.
Dann kann ich den auch besuchen.
Ja, wenn du
ja,
gehen wir hin.
Glaub mir einfach. Ja. Man kann es jetzt halt lächerlich ziehen. Also diese 40% sind bei der Hochrechnung hochgerechnet. Nur zur Info für euch beide. Jetzt kommen wir aber trotzdem nochmal zu den Rohdaten. -2. Der amtierende Kanzler der Republik Österreich fällt bei den Rohdaten der Kanzlerfrage, bei der ungestützten Frage, von 15 auf 13. Ich meine, da kannst du das Licht bald einmal abdrehen. Das sind ja nur mehr Familienmitglieder und engste Freunde. Da flackert es nur mehr so.
Ja.
Der ist fertig geworden.
Ja, ich glaub,
das ist vorbei. Und niemand in der ÖVP springt ihm zur Seite, legt seinen Arm um ihn und sagt, Kalle, es ist vorbei.
Geh mal, komm.
Es ist Schluss. Da kommt nichts mehr. Das verändert sich auch nicht mehr. Dieser Kanzler hat völlig fertig, und zwar, weil er seine Glaubwürdigkeit zu 100% verloren hat. Weil er in diesen letzten Monaten von Corona beginnend als Innenminister, wo er die Leute eingesperrt hat, bis zum Kanzler und als Kanzler selber jede Woche Versprechungen macht, die nicht eingehalten, nicht umgesetzt werden. Weil er einfach die Menschen nicht mehr begeistern kann und weiß, aus ist mit ihm. Und in der ÖVP kratzt es niemand. Mach weiter, Karli, führ uns weiter. Führen Sie weiter Richtung 13%, auch die Partei. Finde ich ja klasse. Ich bin nur pass erstaunt, ähnlich wie der Josef Czab, dass man das so gewähren lässt, dass man da nichts dagegen tut. Ja. Dass man nicht sagt, oh, Moment einmal, Wir in der ÖVP haben nicht eine Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern, gegenüber unseren verbliebenen wenigen Wählern noch und gegenüber unseren Funktionären, dass wir endlich aufstehen und diese Partie endlich ausschmeißen von Nehammer, Hanger und wie sie alle hassen, die uns runterfahren in den Graben. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht.
Du ja froh sein drin.
Nein, ich bin hier ein Analyst. Ich analysiere alle Parteien.
Sorgen um die ÖVP?
Und die ÖVP und die SPÖ in der Kanzlerfrage kommen halt de facto nicht vor. Es ist halt so, ja, wenn ich habe 12 und 13%, das ist halt eine schwache Nummer. Und offensichtlich, und jetzt bin ich bei der blauen Säule, 30% in der Hochrechnung, 20% in der ungestützten Rotdatenfrage. Und das jetzt schon seit 1,5 Jahren. Es ist nicht eine Momentaufnahme, wo die Maria Rauch-Kallert sich da wie eine, in der Selbsttherapie sie jede Woche hersetzt und sagt, es ist unerfreulich, aber es wird irgendwann besser werden.
Ich hoffe,
seit es diese Sendung gibt, hören wir das. Ja. Aber wir hören keine Selbstkritik. Das ist ja der Punkt, wo ich einmal überlegen würde, ob es nicht richtig wäre. Naja, aber ob es nicht richtig wäre, deiner Partei ein paar Ratschläge zu geben, was man besser machen könnte. Und sich nicht hier hin und wieder verzweifeln. Und der Josef Czab, der sagt, naja, aber das ist der holt den Gusenbauer aus dem Koffer raus.
Du bist ja auch nicht der Berater der FPÖ.
Nein, aber wir analysieren hier. Du sagst ja jedes Mal in deinem Einleitungsstatement, du hoffst, dass es besser wird. Das Prinzip Hoffnung gibt es halt nicht. Bei der Wahl.
Das gibt es ja wohl.
Das Prinzip Hoffnung gibt es
nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Das ist für die ÖVP. Die sollten einmal eine Politik in dem Land machen, dass die Menschen einmal wieder mit Herz und Empathie entgegengeht. Dass man nicht die Unsympathischsten auszustört und die am meisten schimpfen, diffamieren und Dreck schütten, sondern dass man vielleicht die Kompetentesten einmal vorne hinstellt, die den Menschen eine Vision geben können, die den Menschen sagen können, wie schaut ein Österreich in den nächsten Jahren aus, das man regieren will? Wie kommen wir mit der Inflation runter? Wann greifen wir ein bei den Preisen? Wie machen wir einen Asylstopp, dass nicht mehr Messerstecher nach Österreich kommen und gut unsere Kinder und Frauen vergewaltigen. Das sind die Ansagen, die man erwartet. Und doch nicht irgendwelche Muppets, die sich da hinstellen und einen künstlichen Spionagefall erzeugen, nur um einen Herbert Kickl, der da bei 30% liegt, von oben bis unten anzupotzen, der 17 Monate Innenminister war und 24 Jahre die ÖVP. Das heißt, die ÖVP potzt sich ja noch dazu selber an. Ihr seid ja die Weltmeister im Eigentor schießen. Das ist ja, bitte spielt niemals Fußball, verliert jedes Match nur wegen euch selber. Also das sind ja sowas, ich bin so bass erstaunt, weil mir das als politischer Analyst nicht die Erklärung fehlt, dass eine Partei sich so gehen lässt und sich so runterwirtschaften lässt. Und ich sag dir, der Tag wird kommen, da werden wir da sitzen an einem Donnerstag und da wirst du sagen, Peter, du hast recht gehabt. Denn die Revolution in der ÖVP ist dann schon passiert. Und dann sind diese Typen alle weg.
Ich habe schon langsam eine echte Sorge, dass du wegen der ÖVP noch depressiv
hast. Ja, ich auch.
Diese hasszerfressene Gesichter schaust, werden die Menschen depressiv.
Wir haben noch einen dritten Teil. Wir machen noch einmal eine Werbepause. Dann sprechen wir gleich ein bisschen weiter. Wir werden auch über die ÖVP sprechen, keine Sorge. Und zwar schauen wir auf die Vertrauenswürdigkeit der Parteien und wir werden die Frage stellen, würde ein anderer Spitzenkandidat überhaupt besser abschneiden bei der ÖVP oder hat die ÖVP generell derzeit als Partei ein Problem? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV-Wahlbarometer.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück bei unserem Wahlbarometer, dritter Teil. Und wir schauen zum Start auf die Vertrauenswürdigkeit der Parteien. Da fragt die Lazarsfeld-Gesellschaft ja jede Woche ab, ob eine Partei nicht vertrauenswürdig oder eher vertrauenswürdig ist. Und da gibt es diese Woche doch fast schon tektonische Verschiebungen. Die ÖVP ist mittlerweile für 60% nicht vertrauenswürdig, plus 3 Prozentpunkte. Aber bei der Vertrauenswürdigkeit innerhalb einer Woche 6 Prozentpunkte verloren, nur noch bei 16%. Muss man jetzt dazu sagen, auch die anderen Parteien verlieren alle bei der Vertrauenswürdigkeit. Auch die SPÖ verliert 2 Prozentpunkte, die FPÖ verliert ebenfalls 2 Prozentpunkte und 2 Prozentpunkte mehr bei jenen, die sagen nicht vertrauenswürdig. Und auch die Grünen werden als weniger vertrauenswürdig empfunden, aber das größte Minus hat zweifelsohne die ÖVP, Frau Rauch-Kallert. Also will er jetzt nicht in Wunden wühlen, aber im Endeffekt
spielt schon keine Rolle mehr.
Irgendwie dürfte die Taktik oder sozusagen das, was da in den letzten Tagen gesagt wurde, zumindest nicht sehr positiv auf die Vertrauenswürdigkeit der Partei.
Offensichtlich, ja. kann nur davon ausgehen, dass all das, was in der letzten Woche passiert ist, weil -6%, wir sind gewohnt, plus minus 1-2%, das ist üblich, genau. Aber -6% ist, und da würde ich der ÖVP wirklich schon auch anraten, das zu analysieren, woran das gelegen sein könnte. Dass alle verloren haben, liegt sicher an den Diskussionen der letzten Woche, an den öffentlichen Diskussionen, an den wechselseitigen Beschuldigungen. Und haben wir ja auch bei den Rohdaten der Spitzenkandidaten gesehen, dass alle verloren haben und dass auch die Parteien. Aber das hängt natürlich eng zusammen. Und dass es hier so einen Absturz gegeben hat, muss offensichtlich auch an anderen Faktoren noch gelegen sein. Und da würde der ÖVP durchaus raten, das zu analysieren.
Es ist natürlich die Frage, ist das ein generelles Parteiproblem, das die ÖVP da jetzt hat, also sprich Imageproblem, oder hängt es an der Person des Spitzenkandidaten? Könnte ein anderer Spitzenkandidat hier wieder für bessere Werte sorgen in der ÖVP, Ihrer Meinung nach? Sie bringen immer den Magnus Brunner, das weiß man eh schon, das ist ja fast schon Tradition, jede Sendung. Aber glauben Sie, dass zum Beispiel ein Magnus Brunner da bessere Werte einfahren würde für die ÖVP, oder ist der Karren derzeit so, steckt er so fest, dass der ihn auch nicht rausbringt?
Erstmal muss ich sagen, ich bin Gott sei Dank, Gott sei Dank in Bezug auf die ÖVP nicht Berater dort.
Ich auch nicht.
Wenn ich nämlich davon ausgehen würde, dass das eine Partei ist, die seit 1945 am Aufbau der Republik mitgewirkt hat, mit der wir auch in x Koalitionen waren und wo wir durchaus die eine oder andere Verbesserung erreicht haben, gegen den Widerstand der ÖVP, mit der ÖVP, wir waren sogar mit der FPÖ einmal in der Koalition. Wir haben echt, und jetzt sind wir halt schon seit sehr langer Zeit in Opposition. Und ich muss sagen, was sich da jetzt abspielt, das geht in die Richtung, dass es zwei Gruppen in der ÖVP geben wird. Die anderen werden sagen, also wir lösen den Nehammer ab. Da ist der Finanzminister meistens immer die erste Ansprechstelle. Das ist jetzt gerade der Brunner, es könnte auch wer anderer sein. Aber ich bin nicht jetzt ein Anhänger des Brunner, weil ihr lacht es da alle immer so, wenn ich Brunner sage. Aber ich finde, der ist halt der Finanzminister und viele in der ÖVP wollen den und glauben, dass sie mit dem irgendwas reißen können. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, die sagt, Anzengruber, Kurz, machen wir gleich parallel was anderes und dann machen wir nachher eine Koalition. Ja, so wie der Durzke. Er hat 10% und dann sagt er, wird es eine Anzengruber. Ja, also so ungefähr gibt es auch solche Leute in der ÖVP, nur das ist dann die Selbstauflösung. Also am Ende des Tages gibt es dann die ÖVP auch nicht mehr. Also die müssen sich jetzt entscheiden. Vor diesen Entscheidungen stehen sie, -6% ist ein Hammer. Weil wenn ich von 22 auf 16%, wo schon nichts mehr da ist. Ja, ich meine, wenn die ein Pech haben, gehen die nicht nur runter auf 0, sondern -5. Ja, also das müsst ihr einmal vorstellen, was da alles möglich ist. Und ich finde, das ist auch übrigens ein gutes Zeichen für diejenigen in der SPÖ, die ein bisschen in letzter Zeit laut nachgedacht haben, wie das so ist mit der ÖVP, ob es da Berührungspunkte gibt. Die Frage ist, mit wem willst du einen Berührungspunkt haben, wenn es einem nicht mehr gibt? Ja, höchstens die Unabhängigen, so wie der Anzengruber, dass einer sagt, ich komme zwar aus der ÖVP, aber ich bin nicht die ÖVP. Schaut es mich an, ich schaue nicht aus wie die ÖVP. Aber in meinem Herzen bin ich vielleicht auch ein bisschen noch die ÖVP. Ich finde das Ganze, und jetzt sage ich einen Schluss, das ist ungerecht gegenüber, die es auch in der ÖVP gibt. Fleißige Funktionäre, die also in den Gemeinden, am Land, in den Städten, überall, Mitarbeiter, Mitglieder, wie kommen die dazu, dass die das jetzt auslöffeln, was diese Quadriga, die da sozusagen...
Das
Gruselkabinett, je nachdem, wie man es nennen will, was die da gerade verspüren und wie die da jetzt in einem Erklärungsnotstand sind, in den Gasthäusern, in den Betrieben, überall. Ich habe kein Mitleid. Die sollen zur SPÖ kommen, da sind sie gut aufgehoben, ja, ein Stück des Weges wenigstens.
Wirtschaftspolitisch.
Nur ein Stück des Weges. Das sehe ich bei der ÖVP momentan auch nicht, die Wirtschaftspolitik. Ich sehe momentan nur die Campaign, ja, sonst sehe ich nichts. Und das ist ein bisschen wenig, wenn man Kanzlerpartei bleiben will.
Wir haben ja gestern auch schon darüber diskutiert, eigene Liste, die vielleicht gegen die ÖVP antreten könnte oder doch noch einen Spitzenkandidatenwechsel. Wenn Sie sich diese Werte anschauen, wird der Spitzenkandidatenwechsel überhaupt noch so kurz vor der Wahl eine Gegenbewegung auslösen?
Ja, natürlich, weil schlechter geht es dann immer mehr. Also es kann nur mehr besser werden bei der ÖVP. Muss dich ein bisschen enttäuschen, lieber Josef. Die Wähler sind in Scharen mittlerweile von der ÖVP zur FPÖ, siehe Umfrage, gewechselt. Fühlen sich dort offensichtlich auch sehr wohl und gut vertreten, weil es ist stabil.
Es ist, ja, aber zu den Nicht-Wähler.
Naja, aber der größte Wählerstrom hat jetzt, wenn man die Umfrage ernst nimmt, das tun wir ja, deswegen analysieren wir es ja, hat stattgefunden von der ÖVP zur FPÖ und zwar massenhaft.
Aber nicht in Salzburg und nicht in Innsbruck.
Und die fühlen sich, bei dieser Umfrage, wir reden jetzt über die Umfrage.
Ach so ist das.
Bei dieser Umfrage ist es, und das ist die Umfrage gibt es seit eineinhalb Jahren.
Aber die FPÖ hat in der Vertrauenswürdigkeit auch abgenommen.
Immer doch, du willst mich nicht unterbrechen.
Nein, aber, ja, ich halte nur fest, was
okay,
da
also
steht.
Also du willst über die -6%
reden. Nein, die -2% von der FPÖ.
Pass auf, -6% in der Vertrauenswürdigkeit dieser ÖVP geführt von Nehammer, Hanger, Stocker und Karner vom Gruselkabinett. Die haben dreimal so viel verloren wie alle anderen Parteien. Alle haben -2, ja, ÖVP -6. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals, seit wir da sitzen, ein -6 überhaupt hatten. Nein. Das ist ja, die sind ja am gusseisernen Bestand, die sind ja nicht mehr messbar, so weit unten sind. -6%, das nach einer Woche, wo diese ganzen verhärmten Gesichter von den Hangers und Stockers jeden Tag in den Medien waren, eine Parlamentswoche war mit einer Live-Übertragung, jeden Tag eine Pressekonferenz. Es hat ja nichts mehr anderes gegeben außer ÖVP, 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 ÖVP. Und da musst du doch einmal zum Nachdenken anfangen. Jetzt komme ich, weil du gesagt hast, die Armen, die eigentlich nichts dafür können. So, gebe ich dir völlig recht. Und wenn du diese -6% als politischer Analyst ernst nimmst, dann hast du darauf auch die Antwort, warum außer diesem Gruselkabinett von diesen Vieren in der ÖVP niemand mehr spricht. Ich habe in den letzten Wochen keinen einzigen Landeshauptmann gehört, weil sie sagen, ich botze mir doch nicht da an, was die da aufhören. Ich habe kein einziges anderes Regierungsmitglied gehört, das noch was auf sie hält und der vielleicht noch sehen will, dass er in der nächsten Regierung auch ist. Hast du einen Kocher zu der Spionageaffäre gehört? Nein. Hast du einen Brunner dazu gehört? Nein. Weil die nicht dumm sind und genau wissen, die riechen das, man riecht das, dass diese Geschichte die ganze ÖVP in den Graben fährt, diese ganze Diffamiererei und Ankleckerei mit Dreck. Und da spüren die nicht mit, weil sie sagen, ich will da nicht dabei.
Die sind im Gebüsch.
Die sind im Gebüsch und warten, ja, ja, bis diese vier sie endgültig einbaut, ja, ja, haben. Ist ja okay, ist auch eine Strategie, ne? Kann man machen. Ja. Aber in Wahrheit ist ja das, in der Fußballersprache nennen wir es, eine riesen Klatsche, die -6. Und ja, jetzt komme ich auf die Frage, die gestellt ist, wir wissen es mittlerweile. Ich traue mir sogar schon wetten, es wird eine neue Bewegung geben.
Ja.
Es wird kommen, und zwar unmittelbar nach der Wahl zum EU-Parlament wird sie kommen. Wir wissen, wer dahinter steckt, haben wir gestern diskutiert. Offenbar schraubt der Sebastian Kurz derzeit an allen Rädchen, weil er kommt jetzt auch öffentlich gerade nicht vor. Das ist immer ein Zeichen, dass einer viel arbeitet, wenn er gerade keine Zeit hat für die Öffentlichkeit. Wir wissen von Rekrutierungen, von Mitarbeitern, die er gerade zurückholt. Wir wissen von Umfragen, die gemacht worden sind, mit der Abfrage, was würde eine Liste Kurz bewirken. Das ist Ante Portas, Kurz Ante Portas, was noch nicht entschieden ist. Lässt ihn die ÖVP bei der Tür hereinspazieren und diese Partei übernehmen, in der Hoffnung, dass es besser wird. Kann passieren, dass es vielleicht doch noch vernünftige Kräfte gibt in der ÖVP. Oder sie sagen, wir gehen den Bach runter mit Nehammer als Grudelkabinett. Und dann wird dann Sebastian Kurz sagen, gut, dann nicht, und ich mache eine eigene Bewegung. Und dann wird es interessant, weil diese Umfragen, die da gemacht worden sind, weiß ich auch, wie die ausgehen. Da hast du eine ÖVP in der Einstelligkeit, das ist einmal klar. Also das ist dann das Innsbrucker Ergebnis ungefähr. 10% und dann Sebastian Kurz ähnlich. Ja,
ist auch schon was.
Er wird keine 37%, er macht da keine 25%, wenn er eine eigene Partei macht. Aber er wird einen Erfolg einfahren, weil wenn du von null startest, ist jeder Einzug ins Parlament am Ende Erfolg. Also das wird sehr, sehr spannend. Diese ÖVP in der Form, die ÖVP in dieser Form wird es jedenfalls nicht mehr geben.
Mhm. Wird der Kurz was bewirken können, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube nicht, dass er sich in die Politik zurückgeben wird im Moment. Nein, das glaube ich nicht.
Ich muss nur das Datum von heute aufschreiben.
Werden wir dann spätestens nach der EU-Wahl wissen. Also Ende Juni sollte man es wissen, weil dann müsste er sich ja schon
gezeigt haben. In der Woche nach der EU-Wahl.
Ja,
aber
schauen, wer recht hat. Mhm. Hat der Peter immer schon wieder. Also, ich glaube es nicht, ja, aber manchmal auch nicht. Ich würde jetzt das nicht so einschätzen.
Okay, vielen Dank. Wir sind am Ende angelangt. War eine spannende Diskussion. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.